Unser Predigtext finden wir heute in 1. Samuel Kapitel 4. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus, den Philistern entgegen, zum Kampf. Und sie lagerten sich bei Eben-Ezer. Und die Philister lagerten zu Afek. Und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf. Und der Kampf breitete sich aus. Und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Und sie erschlugen in den Schlachtreihen auf dem Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unserer Mitte kommt und uns aus der Hand unserer Feinde rettet. Da sandte das Volk nach Silo, und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn, der Heerscharen, der über den Cherubim thront. Und die beiden Söhne, Elis, Hophni und Pinhas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Die Philister hörten das laute Jauchzen und riefen: Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und sie erkannten, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister und sagten: Gott ist ins Lager gekommen. Und sie sagten: Wehe uns, denn solches ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes retten? Das sind die Götter, die die Ägypter mit allerlei Plagen in der Wüste schlugen. Seid tapfer und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister, und Israel wurde geschlagen, so dass sie flohen, jeder in sein Zelt, und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen von Israel 30.000 Mann zu Fuß. Und die Lade Gottes wurde weggenommen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, kamen um. Da lief ein Mann von Benjamin vom Schlachtfeld und kam noch an demselben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Haupt. Und als er ankam, siehe, da saß Eli auf einem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann ankam, um es in der Stadt zu berichten, da schrie die ganze Stadt um Hilfe. Als aber Eli das laute Schreien hörte, sagte er: Was ist das für ein großer Lärm? Und der Mann kam eilends und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt, und seine Augen waren starr geworden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Da sagte der Mann zu Eli: Ich bin der, der von dem Schlachtfeld gekommen ist, und bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Und Eli sagte: Wie ist es gegangen, mein Sohn? Und der Bote antwortete und sagte: Israel ist vor den Philistern geflohen. Auch hat es eine große Niederlage im Volk gegeben, und auch deine beiden Söhne, Hophni und Pinhas, sind tot, und die Lade Gottes ist weggenommen worden. Und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach das Genick und starb. Denn alt war der Mann nun schwer. Er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Und seine Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, war schwanger und sollte bald gebären. Und als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes weggenommen worden war und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sagten die Frauen, die um sie herstanden: Fürchte dich nicht, denn du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte den Jungen Ichabod, um damit auszudrücken: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war. und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sagte sie, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Soweit der Predigtext aus 1. Samuel 4. In unserem Text finden wir eine unerwartete Begebenheit. Wir haben erfahren, dass Israel für längere Zeit nicht nach den Geboten Gottes wandelte. Die Söhne Elis, Hophni und Pinhas waren zwei Priester, die zwar im Heiligtum Gottes dienten, arbeiteten, aber eigentlich verachteten sie Gott. Sie waren nur auf ihren eigenen Vorteil aus. Sie wollten ein gutes Leben, sie wollten genießen, sie wollten ein bequemes Leben haben. Und der Wille Gottes, die Gebote Gottes, das, was Gott gefällt, das war ihnen völlig egal. Sie taten das, was sie selbst gut fanden. Aber mit dieser Haltung waren die Söhne Elis nicht allein. Das Buch Richter, es beschreibt uns den ganzen traurigen Hintergrund der damaligen Zeit. Gott hatte Israel aus Ägypten in das verheißene Land Kanaan geführt. Er hat die Feinde vor ihnen her vertrieben und ihnen Kraft gegeben, siegreich voranzugehen. Gott sorgte dafür, dass sie fruchtbare Felder hatten. Doch nun sind sie selbstzufrieden geworden. Das ganze Volk lief den eigenen, selbstsüchtigen, gottlosen Begierden nach. Und mit Elis Söhnen hat es nun sogar das Heiligtum in Silo erreicht. Die Israeliten, sie führten noch ihre äußeren religiösen Feste aus, die Rituale, aber ihr Herz war weit davon entfernt, Gott zu fürchten oder ihn zu suchen. Deswegen heißt es in Kapitel 3, das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Gott hat geschwiegen eine lange Zeit. Gott hat geschwiegen. Er hat sich dem Volk längere Zeit nicht geoffenbart, weil sie alle nicht auf Gott hören wollten, sondern ihren eigenen Wegen nachliefen. Doch eines Tages, oder genauer gesagt, eines Nachts, da bricht Gott dieses Schweigen. Und er spricht zu dem kleinen Samuel. Und Samuel, er fürchtete Gott. Und Samuel diente Gott von ganzem Herzen. Und wir lesen nun am Anfang von Kapitel 4, dass das Wort Samuels hinausging an ganz Israel. Hier war wieder ein Prediger des Wortes Gottes. Und man könnte nun eine goldene Ära erwarten, eine Segenszeit, eine neue Ausrichtung des Volkes Gottes, eine Reformation durch die Predigt und durch den Dienst von Samuel. Aber wir lesen von den Philistern, von den Feinden Israels. Und die Philister, sie erstarken. Und sie kämpfen gegen die Israeliten. Was geschieht? Als erstes eine Niederlage zur rechten Zeit. Eine Niederlage zur rechten Zeit. Es kommt zum Kampf Israel gegen die Philister. Und die Philister, sie gewinnen die Schlacht. Eine Niederlage der Israeliten. Wieso ausgerechnet jetzt? Nun, auch wenn es nicht so scheint, tatsächlich ist es eine Niederlage zur rechten Zeit. Nicht jede Niederlage, nicht jede Krankheit, nicht jeder Unfall, nicht jede Not oder Mangel ist eine direkte Konsequenz oder eine direkte Folge einer besonderen Sünde. Aber jede Niederlage, jede Not konfrontiert uns auf die eine oder andere Weise direkt mit Gott. Bei jeder Not schauen wir auf zu Gott. Und wir fragen uns, warum lässt Gott es zu, Ich sprach einmal mit einer Frau über das Evangelium und sie sagte, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, denn ich habe viel zu viel Schlechtes, viel zu viel Unglück in meinem Leben erlebt. Da kann es keinen guten Gott geben. Und ich antwortete ihr, ich glaube gerade dein Unglück zeigt, dass es einen guten Gott gibt. Aber auch, dass etwas in der Beziehung mit diesem Gott nicht stimmt. Wenn ein Mann nach Hause kommt und seine Frau verhält sich plötzlich ganz merkwürdig, sie spricht nur noch in kurzen Sätzen und schaut ihn vorwurfsvoll an und verschränkt die Arme, dann ist das ein klarer Hinweis, dass ein Problem vorliegt, dass irgendetwas nicht stimmt, dass etwas bereinigt werden muss. Die Bibel, sie erklärt uns sehr deutlich, warum diese Welt voller Leid und Not, voller Krankheit und Gefahr ist. Wir Menschen sind von Gott abgefallen. Es besteht ein Beziehungsproblem zwischen uns Menschen und Gott, zwischen dieser Welt und ihrem Schöpfer. Und keine andere Religion hat eine Erklärung dafür. Die Bibel macht uns klar, worin das Problem liegt. Wir Menschen haben Gott den Rücken zugekehrt, haben sein Gebot verachtet. Katastrophen, Terror, Krankheit, Not, sie haben viele Faktoren, die da zusammenspielen, aber letztendlich sind es alles Symptome einer gefallenen und sündigen Welt. Einer Welt, wie sie nicht sein sollte. Und jeder von uns kennt dieses Gefühl, so sollte es nicht sein. Aber Gott gebraucht sie, diese Nöte, diese Symptome, diese Niederlagen. Er gebraucht sie in seiner Güte als gnädige Hinweise, um uns aufzuzeigen, dies ist nicht das Paradies. Dies ist nicht unser Ziel. Hier läuft falsch. Und es ist deswegen gnädig, damit wir zur Besinnung kommen und uns fragen, wo finde ich denn Rettung? Wo finde ich denn Hilfe? Wo finde ich denn Frieden und Ruhe? Und so dienen uns die Nöte dieser Welt, so schmerzhaft und so unverständlich sie auch sein mögen, doch dahingehend, dass wir unser Herz neu auf Gott ausrichten. Dass wir in die Gegenwart Gottes gestellt werden, mit Gott konfrontiert werden. Das Volk Israel, es durfte wieder das Wort Gottes hören. Durch Samuel, den Propheten, den Priester Gottes. Samuel hat gepredigt, dass wir Menschen die Vergebung Gottes brauchen. Und dass wir Menschen unser Lebensziel nur dann erreichen. Wahres Lebensglück nur dann erreichen, wenn wir auf Gottes Wegen gehen. Wenn wir seinen Willen suchen und nicht dann, wenn wir unser eigenem Herzen folgen. Nun, dauerte es wohl nicht lange, da konnten die Israeliten beweisen, ob sie dem Wort Gottes vertrauen oder nicht. Ob nach diesem langen Schweigen die Predigt von Samuel wirklich eine Veränderung in ihrem Leben bewirkt hat oder nicht. Die Philister erstarken und sie siegen in einem Kampf auf dem Schlachtfeld. 4000 Israeliten sterben. Das ist schrecklich. Eine schreckliche Niederlage. Eine Bedrohung. Doch wie werden die Israeliten reagieren? Haben sie aus der Vergangenheit gelernt? Hat sich etwas verändert in ihrem Herzen, in ihrer Haltung? haben sie die Predigten Samuels verstanden. Was wird diese Niederlage aufzeigen? Und zunächst klingt es recht vielversprechend. Denn es heißt, als das Volk ins Lager zurückkam, da sagten die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Das ist eine gute Frage. Ja, diese Niederlage, sie führt das Volk direkt vor das Angesicht Gottes. Es konfrontiert sie mit Gott. Sie fangen an zu überlegen, warum hat der Herr uns durch die Philister geschlagen? Wie kommt es, dass Gott diese Niederlage gegeben hat? Es ist eine Niederlage zur rechten Zeit. Eine Niederlage wie ein Prüfstein, damit das Volk sich besinnen kann, sich fragen kann, ist unsere Beziehung zu Gott in Ordnung? Es ist ein Prüfstein, der aufzeigt, wie wird das Volk reagieren? Wie werden sie handeln, jetzt wo Gott wieder angefangen hat, zum Volk zu sprechen? Du, der du das Privileg hast, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu hören. Wie reagierst du auf Nöte, auf Mangel, auf Krankheit, auf Gefahr? Was zeigt es über dein Herz auf? Nun, bei den Israeliten finden wir zweitens eine Lösung zur falschen Zeit. Eine Lösung zur falschen Zeit. Die erste Reaktion, sie klang wirklich vielversprechend. Sie fragen nach Gott. Warum hat Gott uns geschlagen? Sie fragen sich, warum hat Gott es zu dieser Niederlage kommen lassen? Aber es scheint, dass sie die Frage kaum ausgesprochen haben, da kommen sie schon mit einer Lösung. Diese Frage, sie bewegte sie gar nicht weiter, wirklich zu suchen nach Gründen, wirklich zu suchen nach dem Wort Gottes, nach dem Willen Gottes, sich zu prüfen an dem Gebot Gottes sein. Es ist mehr wie eine rhetorische Frage. Sie haben sie kaum ausgesprochen, da geben sie selber schon eine Lösung vor. Sie waren nicht bereit, über ihre Beziehung mit Gott nachzudenken. Sie waren nicht bereit, auf Gottes Wort zu hören oder seinen Willen zu suchen. Sie wollten nicht über ihr Leben nachsinnen. Sie wollten diese Situation nicht gebrauchen, um einmal sich selbst zu prüfen, bin ich hier auf falschen Wegen? Sie denken nicht einen Moment darüber nach, ob sie Buße tun sollten, ob sie von falschen Wegen abkehren sollten, sondern im gleichen Atemzug mit der Frage, haben sie eine Lösung parat. Eine Lösung zur falschen Zeit. Eine Lösung, die aber praktischerweise überhaupt nichts mit ihrem Leben zu tun hat. Überhaupt nichts mit ihrem Verhältnis, mit ihrer Beziehung zu Gott. Sondern sie sagen, lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte kommt und uns aus der Hand unserer Feinde rettet. Das ist ihre Lösung. Anstatt Gott zu begegnen, anstatt diese Niederlage zu gebrauchen, um sich in das Licht Gottes zu stellen, sich seinem Wort und Gebot auszusetzen, wollen sie die Gunst und den Segen Gottes erzwingen, ohne Buße. Sie erinnern sich vielleicht an die Siege von Josua, wie er Jericho eingenommen hat. Sie überlegen, warum war Josua wohl erfolgreich?
Na, es lag bestimmt an der Bundeslade. Darin liegt die geheime Kraft.
Die Bundeslade war ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und dem Volk. Darum heißt sie Bundeslade. Und in dieser Kasten waren die Steintafeln mit den 10 Geboten aufbewahrt, das Bundesgesetz. Das, was Gott von den Menschen fordert. Die Bundeslade war aber auch ein Zeichen der Herrschaft Gottes. Seiner Kraft, seiner Majestät, die goldene Deckplatte, die war mit 2 Cherubim bestückt. Und diese Deckplatte, sie symbolisierte eine Art Thron, von dem Gott, der Allmächtige, sich seinem Volk offenbart. Doch das Volk holt die Bundeslade nicht als ein Zeichen des Bundes. Sie holen die Bundeslade nicht, um sich an das Gesetz Gottes zu erinnern, was in dieser Lade war. Sie holen es auch nicht als ein Zeichen der Herrschaft Gottes über sie, denn sie wollen sich ja gar nicht beherrschen lassen. Sie machen die Bundeslade zu einem Glücksbringer in ihrer eigenen Gewalt. Als einen Zauberkasten in ihrer Hand. Sie setzten die Bundeslade ein wie so einen toten Götzen, der Götzendiener. Wie die Kanaaniter, die alle ihre komischen Statuen rumgetragen haben. Als Maskottchen in den Krieg geschleppt und all ihre Vertrauen auf eine Kraft darin gesetzt haben. Und das Praktische ist, so ein Götzen, der tot ist, der nicht gehen kann, der nicht spricht, der nicht hört, den kann man einfach hintragen, wo man selber will. Und so machen sie es mit der Bundeslade. Sie tragen Gott einfach auf ihre eigenen Wege. Und meinen, nun muss Gott in übernatürlicher Kraft ihren Wünschen folgen. Das ist doch clever, oder? Anstatt auf Gott zu hören, anstatt über seine Wege nachzudenken, schnappen sie sich die Bundeslade und tragen sie auf ihre eigenen Wege. Und sie meinen so, muss Gott das wirken, was wir wollen. Schließlich geht es ja um seine Ehre. Sie meinen, wir können jetzt herrschen mit der Macht Gottes. Sie können Gott manipulieren, seine Kraftwirkung erzwingen, wenn sie nur seine Ehre und seinen Thron, sein Zeichen des Bundes ins Spiel bringen oder er aufs Spiel setzen. Und die Bundeslade, sie hat tatsächlich eine große Wirkung. Ist euch das aufgefallen? Sowohl auf das Volk als auch auf die Feinde. Das Heerlager der Israeliten, es bebt vor Begeisterung. Sie jauchzen so laut, dass es dröhnt. Die Bundeslade des Herrn ist in unserer Mitte. Der Herr der Herrscharen, der über den Cherubim thront. Jetzt sind wir unbesiegbar. Jetzt kann uns niemand mehr etwas sagen. Jetzt brauchen wir uns von niemandem mehr zu beugen. Die Emotionen, sie steigen an. Die Motivation und das Selbstvertrauen der Israeliten, es hätte nicht höher sein können. Sie hatten einen klaren psychologischen Vorteil. Die Moral der Truppe ist am Maximum, furchtlos, siegessicher, berauscht von Adrenalin, bebt die Erde unter ihrem Jubel. Und auch das Heerlager der Philister bebt, aber nicht vor Jubel, sondern vor Angst. Ihre Knie schlottern, ihr Herz rast vor Angst. Die Bundeslade macht Eindruck. Sie hat eine Wirkung. Die Philister, sie kennen die schrecklichen Geschichten von den Plagen über Ägypten und die mächtigen Wunder, mit denen Gott Israel sein Volk nach Kanaan brachte? Sie kennen die Geschichten. Und ihr Mut sinkt ihnen. Sie sind verzweifelt. Und das Einzige, was sie dem entgegenbringen, ist, dass sie sagen, wenn wir jetzt verlieren, dann werden wir ihre Sklaven. Also kämpft und seid mutig. Macht, was ihr könnt. Wer will schon gern Sklave sein? Bemerkenswert ist, dass außer dem ersten Vers in Kapitel 4 der Prophet Samuel gar nicht mehr vorkommt. Ist euch das aufgefallen? Im ganzen Kapitel kommt Samuel überhaupt nicht mehr vor. Und ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass sie ihn beiseite gestellt haben. Als sie nach Silo kamen, da wollten sie nicht auf die Warnungen Samuels hören, nicht seine ernsten Worte vernehmen. Sie stellen ihn ins Abseits. Sagen, hör auf, zu uns zu predigen. Wir wollen deine Worte jetzt nicht hören, wir müssen handeln. Die Söhne Elis gehen fröhlich mit der Bundeslade auf das Schlachtfeld. Das Ergebnis ist eine völlige, eine schreckliche, eine bittere Niederlage. Israel hat den Krieg verloren. Alle Hoffnung ist dahin. 30.000 Getötete. Stellt euch das mal vor. Gott lässt sich nicht manipulieren. Gott lässt sich nicht als Glücksbringer missbrauchen. Lieber lässt er die Bundeslade von den Philistern rauben, als sich von Israel wie einen toten Götzen behandeln zu lassen. Israel hatte eine rechtzeitige Niederlage. Sie hatten eine Niederlage, nach der sie zeigen konnten, ob sie ihren Bundesgott wirklich suchen, ob sie wirklich seine Wege gehen wollen, ob sie sich korrigieren, ob sie sich weisen lassen möchten. Aber ihre zu schnelle Lösung zeigt, was ihr Herz wirklich leitet. Sie wollen herrschen. Sie wollen bestimmen. Sie wollen Wege und Mittel entscheiden. Sie wollen sich von niemandem beugen. Und doch am Ende, da müssen sie sich beugen. Sie krümmen sich im Tod oder sie beugen sich als Sklaven vor den Philistern. Eine bittere Niederlage. Eine schreckliche Not. Und ihr Lieben, so ist es auch heute. So viele sagen sich, einem Gott werde ich mich nicht beugen. Solange er mir dient, solange er mir nützt, solange er mir irgendeinen psychologischen Vorteil verschafft, solange es Opium fürs Volk ist, hat es vielleicht seine Berechtigung. Aber auf sein Wort hören, mich korrigieren zu lassen, mich überführen zu lassen von seiner Wahrheit. Dafür sind die Menschen so viel zu stolz. Doch am Ende werden sich alle beugen. Aber die Einsicht kommt zu spät. Die Einsicht zu spät. Das erfahren wir drittens. Eine Einsicht, die zu spät kommt. Am Ende erfahren wir von zwei Personen, die zur Einsicht kommen. Sie kommen zur Einsicht darüber, wie falsch Israel in dieser Not reagiert hat. Wie gottlos ihre Aktion eigentlich war. Die Lade des Bundes wie ein Maskottchen des Aberglaubens in den Krieg zu tragen. Da ist der alte Eli. Er scheint schon eine böse Vorahnung gehabt zu haben. Er sitzt nämlich auf einem Stuhl am Eingang des Zeltes. Und er horcht aufmerksam zur Straße hin, ob er nicht Nachricht empfängt von dem Kampf. Denn sein Herz bangte um die Lade Gottes, heißt es. Sein Herz bangte um die Lade Gottes. Aber trotz dieses unguten Gefühls, trotz dieser Zweifel, die er scheinbar gehabt hatte, hatte er wohl nicht genug Kraft, seine eigenen Söhne und die vorschnellen Israeliten von ihrem Vorhaben abzuhalten. Und jetzt bekommt er eine dreifache Hiobsbotschaft. Erstens, die Philister haben die Israeliten verheerend geschlagen. Und Eli hört es mit Betrübnis. Zweitens, beide Söhne Elis, Hophni und Pinhas, sind am selben Tag auf dem Schlachtfeld gestorben. Und Eli, ihr Vater, er nimmt es schmerzvoll auf. Und drittens, die Bundeslade ist in den Händen der Philister. Das lässt den alten Eli rückwärts vom Stuhl fallen. Er bricht sich das Genick und stirbt. Die kostbare, einzigartige Bundeslade, das Zeichen der Bundesgemeinschaft Gottes mit seinem Volk, das Zeichen der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Es wurde leichtfertig aufs Spiel gesetzt und nun begreift Eli die Tragweite. Er begreift die Tragweite seiner eigenen schnöden Untätigkeit. Er kommt zur Einsicht und stirbt. Und dann erfahren wir noch von einer Frau, der Frau Pinhas, des Sohnes Elis. Sie war schwanger und auch sie hört von der Niederlage Israels, von dem Tod ihres Mannes und von dem Raub der Bundeslade. Und sie ist so betroffen, dass sie frühzeitig Wehen bekommt. Und die Geburt verläuft schwer und bevor sie stirbt, nennt sie ihren Sohn mit ihrem letzten Atemhauch Ichabod. Die Herrlichkeit ist gewichen. Ein trostloses, ein hoffnungsloses, ein bitteres Ende. Die Einsicht kam zu spät. Die Herrlichkeit ist gewichen. Doch Gott ist hier noch nicht am Ende. Er entzieht seine Herrlichkeit nicht für immer. Wenn sie auch Samuel für eine Zeit aus dem Weg geräumt haben, beiseite gestellt haben, Gott hat nicht aufgehört, durch Samuel zu sprechen und auch durch viele weitere Propheten sein Wort zu verkünden. Damit die Menschen lernen, nicht auf sich selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, dem Gott des Bundes, in dem allein Ruhe, Sicherheit und ewiges Leben zu finden ist. Und wisst ihr, Samuel und alle Propheten, sie wiesen auf eine Zeit hin, in der die Herrlichkeit Gottes in unvergleichlicher Weise zurück in diese Welt kommen wird. Und tatsächlich, Gott sandte seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt. Und Jesu Jünger, sie bezeugten, und das Wort wurde Fleisch. Es war nicht nur ein verkündigtes Wort, es wurde Fleisch, es wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit kommt zurück in diese Welt. Jesus ist auf diese Welt gekommen, die Herrlichkeit Gottes, um uns die Wahrheit über uns selbst, über unsere verkehrten, falschen Wege aufzuzeigen und um uns Gnade zu schenken, damit wir auf dem geraden Weg in der Gemeinschaft mit Gott gehen können, im Bund mit dem lebendigen Gott. Vielleicht hältst du dich für clever genug. Vielleicht vertraust du sogar auf eine gewisse Hilfe Gottes, obwohl du gar keine echte Beziehung mit Gott hast. Lass diesen Text dir eine Warnung sein. Es gibt eine Einsicht, die zu spät kommt.
Und diese vielen Lösungen dieser Welt, die einen so scheinbar zeitlichen Erfolg geben, Ruhm und Ansehen und ein angenehmes Leben, sie enden in einer bitteren Niederlage.
Wenn wir nicht wirklich nach Gott fragen, wenn wir nicht wirklich in eine Bundesgemeinschaft mit Gott treten,
dann nützt uns kein Kreuz an einer Kette.
Sondern nur, wenn wir ihn aufrichtig suchen, wenn wir nach seinen Wegen fragen.
Kehre heute um, bekenne, dass du bloß deine eigenen Wege gehst, dass du bloß deinem eigenen Herzen folgst,
anstatt auf Gott zu vertrauen und seinem Wort zu folgen.
Heute ist Zeit, umzukehren zu dem wahrhaftigen, zu dem lebendigen Gott des Bundes.
Und so manche Niederlage in diesem Leben kommt zur rechten Zeit, um uns neu in die Gegenwart Gottes zu stellen.
Vielleicht hast du aber auch angefangen, das Wort Gottes zu hören und zu lesen, und dann kommt plötzlich eine Not, eine Krankheit, und du fragst dich, hat Gott etwa nicht die Kraft, mich zu retten, mich zu heilen? Hat er mich verworfen? Hat er mich nicht mehr lieb? Warum lässt Gott das zu?
Auch hier, gebrauche diese Zeit umso mehr, um das Angesicht Gottes zu suchen.
Bete, flehe. Höre auf Gottes Wort. Richte dich auf das Wort Gottes, auf das, was bleibenden Wert hat.
Nutze diese Zeit, um zu erforschen, was wirklich in dir steckt.
Ob Gott sein Werk der Gnade in dir hat, so dass du mit getrostem Vertrauen nicht die schnellen Lösungen suchst.
Sondern bereit bist, es Gott anzubefehlen.
Vertraust du auch Gott, wenn du seine Hilfe nicht jeden Tag siehst? Wenn seine Hilfe nicht immer so kommt, wie du es dir wünschst? Wenn seine Hilfe nicht auf den Wegen zu finden ist, die du gerne gehen möchtest.
Ich bitte dich, wende dich nicht von Gott ab.
Wende dich nicht irgendeinem Aberglauben zu, von dem dir versprochen wird, er ist wirksamer, er ist besser, er ist stärker.
Es geht Gott um dein Herz, und so manche Niederlage kommt zur rechten Zeit.
Liebe Gemeinde, lasst uns die Niederlagen, die Nöte dieses Lebens gebrauchen, um Gott umso mehr zu vertrauen. Auch da, wo wir es nicht sehen. Zu vertrauen, dass Gott Wege hat, auch da, wo wir die Auswege noch nicht sehen.
Aber lasst uns vorschnelle Lösungen meiden.
So mancher gut gemeinter Rat ist eine Flucht vor der gnädigen Erziehungsschule Gottes.
Möge Gott uns schenken, dass wir die Zeit, in der wir heute stehen, die Herausforderungen, die Verletzungen, die Niederlagen und Nöte gebrauchen,
dass wir Gott suchen und umso mehr auf seine Hilfe und sein Wort hoffen,
damit Gott in allem geehrt wird und wir uns am Triumph seiner Gnade erfreuen. Dazu helfe uns Gott. Amen.